Wir haben den kritischen Blick auf Machtverhältnisse und auf Weltanschauungsmuster über Jahrhunderte internalisiert. Das zu entlernen bedeutet, dass man verstehen muss, dass man es nicht gelernt hat.
Kleine Pause.
Begegnungen in der Teeküche.
Ich fange heute an. Okay, hallo.
Hallo.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast.
Heute mit was ganz Neuem haben wir gerade erfahren, ohne dass wir es vorher wussten, nämlich einer digitalen Brücke nach London.
Genau, das heißt, diese Folge steht irgendwie schon unter dem Stern des Reisefiebers.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kleine Pause Podcast going international.
Ja, genau.
Es ist soweit, finally.
Genau, genau.
Ja, wir freuen uns total, dass du, liebe Gästin, wer auch immer du bist, heute dabei bist und vielleicht kannst du dich einfach mal kurz selber vorstellen. Das wäre schön.
Ja, hallo ihr beiden. Vielen, vielen Dank für die Einladung zur kleinen Pause. Mein Name ist Laura Cassès. Ich bin Herausgeberin eines Buches namens Sicher sind wir nicht geblieben, jüdisch sein in Deutschland. Darüber werden wir bestimmt im Podcast auch noch reden, aber nebenbei mache ich auch andere Sachen. Ich habe eben dieses Buch herausgegeben, aber publiziere auch sonst immer wieder zu Themen rund um jüdisches Leben in Deutschland. Und bin außerdem für die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland tätig. Das ist der Wohlfahrtsverband der jüdischen Communities in Deutschland. Kümmert sich also um vulnerable Gruppen innerhalb der jüdischen Community. Und genau, ansonsten mache ich auch noch einen Podcast und einige andere Sachen. Aber ich glaube, das fasst es so ein bisschen zusammen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir das erste Mal in Kontakt gekommen sind. Es war auf jeden Fall über Social Media und es war auf jeden Fall auch schon vor diesem Buch, das erschienen ist. Und auch wenn wir ganz oft am Ende nochmal Werbung machen, können wir, glaube ich, auch schon am Anfang sagen, dass du auch über Social Media, es ist jetzt vielleicht nicht vornehmlich deine Arbeit, aber dass es sich auf jeden Fall lohnt, dir zu folgen und wir darüber ja auch schon ganz, ganz viele interessante Texte von dir gelesen haben oder dann darauf gestoßen sind oder auch Verweise und so weiter. Und ganz oft in unseren Filterblasen geht das ja dann über diese Strukturen so, dass man sich irgendwie ein bisschen vernetzt. Und da vielleicht schon mal direkt am Anfang die Empfehlung, da wir auch so auf dein Profil gekommen sind irgendwann, glaube ich, und sich das auf jeden Fall lohnt. Wir sprechen ja über das Thema Bildung und Schule und es gibt immer Synergien und daher würden wir auch dich bitten, wie wir das mit all unseren Gästen machen, ob du vielleicht eine Anekdote oder eine Erfahrung und irgendwas teilen möchtest, was im weitesten Sinne was mit Schule zu tun hat und mit dem, was du gerade schon beschrieben hast, was du alles so machst.
Ja, also ganz spontan musste ich daran denken, und zwar gar nicht an eine eigene Erfahrung, davon habe ich ja auch einige zum Beispiel in dem Essay geschrieben, den ich selber auch für meinen Sammelband geschrieben habe, darauf kommen wir vielleicht auch gleich noch mal zurück, aber woran ich sofort denken musste, weil es nicht nur für viele kleine Erfahrungen steht, die ich gemacht habe, sondern wirklich exemplarisch dafür, was viele jüdische Kinder und Jugendliche in der Schule erleben, ist eine Situation aus dem Film Mazel Tov Cocktail von Arkadi Kalt und Mickey Patsch. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Wenn nein, große Empfehlung auch an die Zuhörenden, weil es nämlich ein ganz fantastischer Kurzfilm ist, eigentlich ein kleiner Roadmovie, könnte man sagen, durch einen Tag im Leben eines jüdischen Jungen in Deutschland. Und dieser jüdische Junge geht natürlich auch in die Schule und erlebt mit seinen Mitschülern, mit der Lehrkraft und dem Schulleiter eigentlich so ganz viele kleine Situationen, die wahnsinnig exemplarisch sind für jüdische Lebensrealität. Die Lehrerin möchte unbedingt, dass er im Schulunterricht etwas über die Shoah sagt, etwas Persönliches, obwohl seine Biografie gar nicht direkt oder zumindest aus einer anderen, eine andere Realität abbildet, als das, was jetzt sozusagen die Lehrkraft auf ihn projiziert. Das Thema Israel wird auf den Jungen projiziert. Der Mitschüler provoziert ihn mit einem Holocaust-Witz. Der Lehrer möchte gerne was zur Direktor möchte gerne was zur Erinnerungskultur machen und möchte unbedingt, dass sich die Schüler versöhnen. Also es ist natürlich alles ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber dieser Film ist eigentlich wie so ein Schnelldurchlauf und ein Kaleidoskop ganz vieler kleiner Situationen, über die jüdische Kinder und Jugendliche ganz, ganz häufig berichten und die vor allem auch, und ich denke, das ist auch total relevant für eure Zuhörenden, eben nicht nur für den SchülerInnen ausgeht, man kennt ja diese Situation, Jude als Schimpfwort auf dem Schulhof, oh wei, ja, sondern dass es eben tatsächlich auch so ist, dass viele Lehrkräfte unbeabsichtigt auch einfach keinen antisemitismuskritischen Blick auf bestimmte Situationen haben und deshalb häufig Dinge reproduzieren oder manchmal auch keine Sensibilisierung dafür haben, wann das Kind aber eigentlich oder der Jugendliche eigentlich schon merkt, so, hier stimmt irgendwas nicht. Und vor allem mit was für Projektionen jüdische Kinder und Jugendliche häufig konfrontiert sind. Deswegen möchte ich gar nicht so eine Situation von mir selber herauspicken, sondern wirklich allen ans Herz legen, diesen Film zu schauen, weil er wirklich ganz viele Situationen zusammenfasst eigentlich. Und er ist auch lustig.
Ja, und es gibt Material. Das ist vielleicht für die Zuhörenden auch noch tatsächlich relevant und interessant. Ich glaube, das haben wir an irgendeiner anderen Stelle, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Gespräch das war, aber auf jeden Fall haben wir da auch schon mal was in die Shownotes zu gepostet und das werden wir dann heute natürlich auch nochmal machen. Ich glaube auch, dass der Film sehr aufdeckend sein kann beim ersten Schauen für Lehrkräfte. Also vielleicht da auch nochmal der Hinweis, auf jeden Fall vorher erstmal selber gucken und gucken, was der Film mit einem macht, bevor man den direkt mit der Klasse guckt. Also ich glaube, das, was du beschrieben hast, ist ja auch was, womit viele Lehrkräfte oft so ein bisschen hadern oder so überlegen, wie gehe ich diese Themen an oder an welcher Stelle kann man dann so einen Film überhaupt einsetzen. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn man da erstmal den Film schaut und überlegt, was passiert da eigentlich in mir. Also ja. Das, glaube ich, ja, gibt's viele Anknüpfungspunkte.
Vielleicht kann ich an der Stelle auch noch was hinzufügen, was vielleicht auch noch für diese Kontextualisierung total relevant ist. Es hat ja auch wirklich erst in den letzten Jahren Praxisforschung dazu gegeben, wie sich Antisemitismus oder eine antisemitische Erfahrung in der Schule überhaupt zeigt. Und für diejenigen, die das auch interessiert, auch im Kontext dieses Films, gibt es zwei ganz tolle Praxisstudien, und zwar von Marina Czerniewski und ich glaube, es ist Friederike Lorenz, die mit ihr zusammen diese Studien gemacht hat. Und die bestätigen das auch nochmal oder zeigen das auch nochmal sehr gut, dass es eigentlich so ein ganzes Umfeld aus unterschiedlichen Faktoren ist, die sozusagen es so schwer machen, auch Antisemitismus im Schulkontext zu verstehen und ihn auch quasi anzugehen. Und das ist vielleicht auch etwas, was so im Kontext, wenn wir über den Kontext Schule sprechen, jenseits der Erfahrungen der betroffenen Kinder und Jugendlichen oder Klassen, in denen bestimmte Situationen vielleicht auftreten, ist auch super interessant ist und das auch nochmal einordnet, wie das sozusagen das ganze Umfeld Schule damit eigentlich zusammenhängt.
Ja, Schule auch so ein bisschen als, ist auch ein Satz, der bei uns oft fällt, als Mikrokosmos, Mikrokosmos der Gesellschaft, der natürlich nicht frei ist von strukturellen Ismen und damit auch nicht frei von strukturellem Antisemitismus. Jetzt geht es in deinem Sammelband ja nicht nur um Antisemitismus. Natürlich spielt es auch immer mal wieder eine Rolle, aber ich glaube, es ist auch ein ganz guter Einstieg, um vielleicht darauf zu sprechen zu kommen oder vielleicht direkt zu Beginn ins Gespräch zu werfen, dass es in diesem Sammelband ja auch sehr viel um Spannungsfelder geht. Also sehr viel um Komplexität und nicht nicht gesehene Komplexität, sehr viel um Normativität, wer definiert eigentlich was, um Deutungshoheiten und so weiter. Vielleicht könntest du mal so ein bisschen die Motivation beschreiben, was wahrscheinlich auch nicht in zwei Sätzen zu beantworten ist und sich irgendwie im prozesshaft entwickelt hat. Aber wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du so das Gefühl hattest, oder ihr, wenn ich jetzt alle Beteiligten mit reinnehme, irgendwie braucht es diesen Sammelband?
Ja, tatsächlich hatte ich vor allem sehr, sehr großes Glück erstmal. Und zwar ist dieser Sammelband letztlich dadurch entstanden, dass der Verlag selbst, also der S. Fischer Verlag in dem Fall, gerne einen Essayband zu jüdischen Gegenwartsperspektiven haben wollte und mich angefragt hat, ob ich Interesse daran hätte, diesen Band zu konzipieren. Und dann habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil das etwas ist, womit ich mich in meinem in meinem publizistischen Schaffen, aber eben auch in Form von pädagogischer Arbeit immer wieder beschäftige. Was ist eigentlich jüdische Gegenwart? Was bedeutet das? Was ist sozusagen sichtbar und weniger sichtbar? Und das, was ich dann sozusagen gemacht habe, ist mir ein Konzept dazu zu überlegen, das natürlich nie so in seiner Vollständigkeit jüdische Lebensrealitäten abbilden kann, aber doch eben genau einerseits dieses Spannungsfeld, von dem du eben gesprochen hattest, auf unterschiedliche Arten und Weisen abbildet, einen Blick nach innen richtet, der selbstbestimmt und eben nicht nur von der Fremdwahrnehmung geleitet ist, der sozusagen jüdische Personen in ihrer Subjektivität, also als Subjekte, ihre Geschichten erzählen lassen, die so vielleicht auch brechen mit den oder widersprüchlich sind, ambivalent sind und das ergänzen, was sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung über jüdisches Leben bekannt ist und vor allem auch in der öffentlichen Wahrnehmung gewollt wird. All diese Dinge waren für mich so zentrale Elemente, die in diesen Sammelband Eingang finden mussten. Und das grundlegende Konzept, das mich sozusagen in der Konzeption geleitet hat oder oder in der Zusammenstellung der AutorInnen vor allem auch war, dass ich wollte, dass wir sozusagen eine Frage teilen zu jüdischer Gegenwart in Deutschland oder jüdischen Gegenwarten in Deutschland. Also genau eben diese Fragen, die vor allem in der Öffentlichkeit, wenn über jüdisches Leben gesprochen wird. Wir haben ja letztes Jahr dieses Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert, bei dem vor allem auch das Thema Kultur und Kulturgeschichte, Beiträge jüdischer Menschen zu Deutschland gefeiert wurden, sichtbar gemacht wurden, jüdische Gemeinden sichtbar gemacht wurden, jüdisches Leben in Form von jüdischer Religiosität sichtbar gemacht wurde, aber eben viele strittige Perspektiven, viele vielleicht auch provokantere Perspektiven so in dem Sinne eigentlich weniger sichtbar waren. Und die Fragen, die eben dann letztlich in diesen Sammelband Eingang gefunden haben, waren Fragen, die ich mit den AutorInnen teile. Also ich habe dann erstmal so eine Liste von AutorInnen gemacht, von denen ich das Gefühl hatte, die sind mir entweder im Rahmen meiner professionellen Arbeit oder auch meines unterschiedlichen professionellen oder persönlichen Kontexten begegnet sind, mit denen mich irgendeine Fragestellung verbindet. Also vielleicht, ich kann mal ein Beispiel geben, also zum Beispiel, was bedeutet Widerständigkeit für dich? Oder die Frage, die ich Daniel Donskoy gestellt habe, der die Show, die preisgekrönte Show Freitag Nacht Jews für den WDR verantwortet und auch gehostet hat, war, warum wolltest du nie der Showjude sein? Also das Thema der maximalen Sichtbarkeit als jüdische Person, was bedeutet das eigentlich, was macht das mit einem, warum möchte er das nicht sein, was bedeutet diese Reduktion, findet sie statt oder auch nicht, kann man sich von ihr lösen, was will die deutsche Öffentlichkeit eigentlich nicht hören, ist man sofort der Repräsentant für alle, wie fühlt sich das an, also das war eben beispielsweise eine Frage, die ich unbedingt ihm stellen wollte, von der ich wollte, dass er sie beantwortet. Ich habe Myrna Funk beispielsweise gefragt, warum brauchen wir mehr Chuzpe? Myrna Funk ist eine Person, die durchaus auch durch ihre Position im öffentlichen Raum polarisiert, nicht aus feministischer Perspektive, aber eben auch aus jüdischer Perspektive heraus. Und gleichzeitig fand ich es eben wichtig, eben genau das auch zuzulassen, ein Spektrum zuzulassen, in dem sich auch jüdische Positionen möglicherweise sogar widersprechen. Welche Perspektiven sind nicht sichtbar? Erika Zinger hat einen Beitrag darüber geschrieben, dass es in der jüdischen Community ein großes Problem mit struktureller Altersarmut gibt, was damit zu tun hat, dass der Großteil jüdischer Menschen in Deutschland eine Migrationsbiografie hat, eigentlich alle. Und damit einhergehen auch biografische Brüche. Shahzad Osterer, die gerade im Kontext der Bewegung im Iran wahnsinnig sichtbar wird, hat eben einen Text aus ihrer Perspektive geschrieben, der natürlich auch dadurch geprägt ist, dass sie im Iran aufgewachsen ist und mit dem sie einen Blick wirft auf progressive Kontexte und warum dort so selten Platz für einen antisemitismuskritischen Blick ist oder für eine Solidarität für jüdische Menschen. Also das nur mal so als kleinen Teaser, was in diesem Sammelband Eingang gefunden habe. Aber das Allerwichtigste, und damit mache ich dann auch einen Punkt, ist letztlich, mir war eigentlich letztlich am Allerwichtigsten, dass sozusagen ein Perspektivwechsel stattfindet, in dem jüdische Menschen eben nicht nur die Objekte der Wahrnehmung sind, sondern zu Subjekten werden und ihre Geschichten alleine erzählen.
Die Frage ist immer, wo knüpft man an dieser Stelle an? Also ich glaube, unsere Zuhörenden sind jetzt auf jeden Fall mehr als gespannt und hoffentlich auch neugierig geworden auf diesen Sammelband. Und ich glaube, dass dieser Perspektivwechsel, von dem du sprichst, dass der natürlich unglaublich wichtig auch gerade für den pädagogischen Kontext ist. Der ist wichtig für die Gesellschaft auf jeden Fall auch. Aber im pädagogischen Kontext, glaube ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass diese also das zum Objekt machen, ne? Das Untersuchen, das Analysieren, dieses Annähern, ne? an jüdisches Leben im weitesten Sinne ist ja oft in der Bildungsarbeit ein analytischer Zugang, ne? Beispielsweise im Geschichtsunterricht. Und deshalb finde ich das so, so wichtig, dass man diese Perspektive aufbricht, also und zeigt, dass es eben nicht ein Objekt ist, was zu analysieren ist, sondern dass es einfach um Lebensrealitäten geht, die total unterschiedlich sind, die vielfältig sind und die überhaupt nicht miteinander zu vergleichen sind letztlich. Und das finde ich unheimlich spannend an diesem Sammelband, weil er das natürlich auf ganz besondere Weise eben aufzeigen kann.
Absolut, absolut. Und es gibt auch eine ganz besondere Stelle, die genau das auch zum Thema macht. Also genau die Frage danach, was bedeutet es eigentlich, wenn sozusagen auch lebendige Jüdinnen und Juden zu einem ständigen Objekt auch in der Bildungsarbeit werden. Und Marina Czerniewski hat in ihrem Text eine ganz krasse Stelle, in der es eben genau darum geht, ob wir wirklich quasi unser Leben für Bildungskontexte recyceln lassen wollen. Das ist ein sehr prägnanter Satz, der auf eine viel komplexere Art und Weise, als ich es jetzt wiedergeben kann, wirklich genau eben das kritisch einordnet. Also dieses Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit, jüdisches Leben sichtbar zu machen, greifbar zu machen und auch zu sozusagen einzubetten in das, was wir als diverse Gesellschaft verstehen, ohne eben jüdische Menschen sowohl ermordete jüdische Menschen im Kontext der Shoah als auch lebende jüdische Menschen als KulturerzeugerInnen eben ständig zu einem Forschungsgegenstand zu machen. Das ist eben das große Spannungsfeld, auf dem wir uns eigentlich die ganze Zeit bewegen.
Dazu passen ja auch ganz gut die Überschriften, glaube ich, ne? Die du oder die ihr gewählt habt. Einmal Zwischenräume, einmal Unsichtbarkeiten, quasi versus Sichtbarkeiten, ne? Mit der Klammer drum, Baustellen und Erbe. Also ich glaube, das sind alles auch Begriffe, die schon eine Komplexität vorausahnen lassen und eben auch zeigen, dass es vielleicht an ganz vielen Stellen keine richtigen Antworten, also richtigen mit Anführungsstrichen, auf diese Spannungsräume Spannungsfelder geben kann und gleichzeitig Raum geschaffen werden muss, um zu überlegen, naja, aber was machen wir denn dann? Denn die Konsequenz kann ja auch nicht sagen, naja, dann beschäftigen wir uns nicht damit, damit wir nicht vorherige Fehler permanent reproduzieren, und aus der Gefahr heraus machen wir dann jetzt hier einen Halt, Stopp und sagen, der Raum wird geschlossen sozusagen. Und da würde ich auch sagen, ist ja die große Frage auch in der Bildungsarbeit, wie kann man auch diese Themen, die hier dargestellt werden, in die Bildungsarbeit bringen, möglichst mit einer Form von didaktischer Reduktion über die Bildungsarbeit hinweg, die von Anfang an irgendwie dabei ist und gleichzeitig, ja, das Spannungsfeld Komplexität versus didaktische Reduktion oder überhaupt erstmal einen Einstieg finden in Thematiken, ja, erlaubt sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr spannend, und da gibt es wahrscheinlich auch nach eurem Band oder in der ganzen Arbeit, die ja vor allen Dingen auch vom Kompetenzzentrum und so weiter und von vielen, vielen tollen Leuten ja auch betrieben wird, einfach noch viele Fragezeichen und auch schon Ansätze und Möglichkeiten, aber das verlangt Beschäftigung mit diesen Themen. Und da kommen wir ganz oft an diesen Punkt, den wir ja auch gut kennen oder den wir ja auch in unserer Arbeit, die wir generell im Podcast irgendwie versuchen, so ein bisschen auch zu leisten, immer wieder sehen, dass es eben auch herausfordernd ist, zu sagen, wie bekommt man das in ein bestehendes System? Also wie bekommt man es in die Schule? Wie schafft man es denn, dass Lehrkräfte sensibler werden für diese Themen? Wie schafft man es denn, dass nicht alle durch einjährige Weiterbildungen müssen, um an einen Punkt zu gelangen, der letztlich irgendwie dazu führt, dass wir jetzt alle super sensibel sind oder super woke oder wie auch immer man es beschreiben möchte, sondern ja, auch irgendwie eine Frage der Haltung ist, aber auch da wieder das Spannungsfeld, und das haben wir tatsächlich auch mit Marina diskutiert, so dieses Spannungsfeld zwischen Haltung und Handeln und Wissen und akademischen Diskurs, also das clasht ja gerade auch im Bildungssystem extrem aufeinander.
Absolut, absolut. Und es ist ja, und es ist genau, wie du sagst, ja, das Spannungsfeld bleibt letztlich offen. Ich denke, die Ansätze, die man aber, für die man sich immer entscheiden kann, ohne dass man jetzt, auch wenn man tatsächlich vielleicht die Zugänge nicht dazu hat, jetzt ein einjähriges Sensibilisierungstraining zu machen und so weiter und so fort, ist erstmal ein Bewusstsein bei sich selbst und auch der Schülerinnenschaft dafür zu schaffen, dass man diesen antisemitismuskritischen Blick nicht gelernt hat. Mhm. Auch nicht in Deutschland. Und das ist, glaube ich, der Fehlschluss, der ganz häufig gemacht wird. Weil wir in Anführungsstrichen, das könnte man eben auch kritisch diskutieren, so viel über die Shoah in der Schule lernen, wissen wir, was Antisemitismus bedeutet. Und ich möchte jetzt nicht immer auf Antisemitismus als Vorfall oder als Diskriminierungsform zu sprechen kommen, sondern eben auch in der Form, wie wir sozusagen auf die Welt schauen. Und dass das nicht immer nur was damit zu tun hat. Und deshalb ist es auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, was Antisemitismus als Spezifikum bedeutet. Es bedeutet eben nicht nur Diskriminierung gegen jüdische Personen, weil dann sozusagen das immer wieder auftauchen kann, was ja, was häufig DirektorInnen oder Lehrkräfte sagen, bei uns in der Schule gibt es keinen Antisemitismus, wir haben ja keine jüdischen SchülerInnen. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Ja, also es geht ja nicht darum, Antisemitismus der jüdischen SchülerInnenschaft willen zu bekämpfen oder zu vermeiden, sondern es geht eben darum zu sagen, Antisemitismus hat eine ganz bestimmte Funktion. Und es ist eine demokratiegefährdende Weltanschauung. Es ist verknüpft mit Verschwörungstheorien, mit denen wir es heute zu tun haben. Das heißt, ohne jetzt irgendwie das große Facettenreichtum aufmachen zu wollen, wie sich Antisemitismus zeigen kann, ist, glaube ich, dieses grundsätzliche Bewusstsein dafür. Wir haben keinen, genauso wie wir keinen rassismuskritischen Blick einfach so gelernt haben, nur weil wir etwas über die deutschen Kolonien oder auch nicht im Unterricht vermitteln. Wir haben den kritischen Blick auf Machtverhältnisse und auf Weltanschauungsmuster über Jahrhunderte internalisiert. das zu entlernen bedeutet, dass man verstehen muss, dass man es nicht gelernt hat. Und das ist sozusagen der erste Schritt, dann auch in der eigenen didaktischen Verarbeitung, in der eigenen Wahrnehmung, was auch immer es ist, ob es jetzt Bücher sind, Filme, ob es der Geschichtsunterricht ist, der Politikunterricht, erstmal klar macht, ich habe auch Leerstellen in meiner Wahrnehmung. Und diese Leerstellen haben unabhängig davon, ob ich eine herkunftsdeutsche Biografie habe, als Lehrkraft, als Schülerin oder nicht, immer etwas mit mir zu tun. Und ich denke, an der Stelle anzusetzen, löst uns auch erstmal von diesen Reflexen, in denen wir schnell verhaften, wenn wir sagen, nein, also wenn wir über Nazi-Schuld sprechen, dann habe ich nichts damit zu tun, weil ich habe eine migrantische Biografie. Wenn wir über Antisemitismus und den Nationalsozialismus sprechen, dann habe ich nichts damit zu tun, weil mein Opa war kein Nazi. Also diese Reflexe kommen uns ja ständig, an denen müssen wir uns ständig erstmal abarbeiten. Und bis wir das dann getan haben, sind alle müde geworden. Das heißt, es muss irgendwie erstmal ein Common Ground geschaffen werden, in dem klar ist, wir haben das alle nicht gelernt. Und zwar noch nicht mal jüdische Personen haben es gelernt. Das ist das Interessante. Und an der Stelle haben wir eigentlich schon erstmal eine gemeinsame Perspektive auf ein gesellschaftliches Verständnis davon oder kein Verständnis davon, wie Machtverhältnisse, wie Weltanschauungsmuster funktionieren. Wir wissen es nicht. Und an der Stelle können wir ansetzen.
Und darin liegt ja auch eigentlich voll die, ohne das jetzt idealisieren zu wollen, aber darin liegt ja eigentlich eine sehr schöne Chance für gemeinsames Arbeiten und für Verbindung und für ja auch ein Auflösen vielleicht auch von Dingen wie Adultismus in der Schule, ne? Und sich auch outen und sagen, auch ich sehe viele Dinge nicht, ne? Und auch ich habe mit einem bestimmten Blick auf Dinge geschaut in meiner Bildungsbiografie und den muss ich entlernen sozusagen oder dekonstruieren, um letztlich mit euch lernen zu können auf die Art und Weise, die vielleicht angemessen wäre in der Zeit, wenn man eine Antisemitismus, Rassismus, Ismus kritische Haltung tatsächlich entwickeln will und dann natürlich der Konsequenz auch leben möchte. Und damit das in der Schulgemeinschaft überhaupt erst funktionieren kann, müssen wir da ansetzen. Also das ist ja auch was wir gerade in der diskriminierungskritischen Bildung immer wieder erleben, dass es sehr schnell geht zu sagen, naja, aber wir wollen ja alle so sein, also sind wir jetzt alle so. Und so einfach ist es halt nicht.
So einfach ist es überhaupt nicht. Und ich hatte jetzt gerade über diesen Common Ground gesprochen, aber natürlich ist es noch so, dass es eine ganz spezielle Ebene gibt, auch in Deutschland, wenn wir über Antisemitismus sprechen. Und eine herkunftsdeutsche Biografie zu haben, bedeutet, dass man auch selbst ein Teil dieser Geschichte ist, ob man es sozusagen will oder nicht. Dieses eigene Unbehagen, das in der Auseinandersetzung mit diesen Themen eigentlich zumindest immer mal im Subtext mitschwingt, und zwar auch bei Lehrkräften, das ist etwas, was Lehrkräfte selbst nicht, und deswegen fand ich diesen Einwand total gut, den ihr gemacht habt. So ein Film wie Mazel Tov Cocktail sollte man als Lehrkraft zuerst alleine gucken und dann nicht mit der Klasse. Sonst passieren nämlich Dinge wie, dass die Lehrkräfte, Arkadi Kayat erzählt das ganz viel, wenn er zum Beispiel in Schulklassen ist, dass die Schülerinnenschaft eine totale Überidentifikation mit diesem Protagonisten hat und die Lehrkräfte nur mit der Aggression beschäftigt sind, dieses Films. Und ihn dann fragen, ach, aber ist Aggression eine Lösung? Und in Wahrheit ist es aber keine Beschäftigung mit der Aggression, sondern mit dem eigenen Unbehagen. Während die Schülerinnenschaft schon viel weiter ist und sagt, ja, ey, ich hätte ihm jetzt auch auf die Fresse gehauen.
Ja.
Völlig klar.
Es ist ja so witzig. Es ist wirklich, jetzt muss ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil es ist wirklich richtig witzig, dass du das sagst. Weil wir tatsächlich, also ich habe eine Weiterbildung gemacht von der Landeszentrale für politische Bildung, die so eine einjährige Weiterbildung war zum Thema aktueller Antisemitismus. Und wir haben natürlich auch den Film geguckt und auch in der Gruppe, und es war eine Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte, kam die Diskussion auf. Also da wurde dann tatsächlich über Männlichkeit gesprochen, was ja auch an einer bestimmten Stelle vielleicht irgendwann sinnvoll sein könnte, so, ne? Oder wer ist da wie positioniert? Aber es ist lustig, dass du aus dieser Erfahrung berichtest und dass es dann so ein Derailing gibt. Ne? Darum geht es eigentlich gar nicht. Und es wird trotzdem zum Thema gemacht. Also auch die, die sich schon für solche Fortbildungen anmelden und dabei sind, und ich nehme mich da gar nicht raus, ne? Also daran erkennt man, ja, es macht was mit einem. Und das muss man erstmal wahrnehmen können und damit muss man dann umgehen lernen.
Das ist total krass, weil ich habe genau daran gedacht, na, das ist ein sehr einfaches Derailing zu sagen, na ja, aber da müssen wir schon auch irgendwie mal, ne, toxische Männlichkeit irgendwie kritisch mitdiskutieren und wenngleich, das kann man natürlich alles machen, es ist genau wie du es sagst, man sollte es auch tun, ja, warum ist es keine Protagonistin? Warum gibt's keine wütende jüdische Schülerin? Ist das so schwer? Die gibt's nämlich auch. Das ist ja, und würde die es anders regeln, als auf die Fresse zu hauen? Und was würde passieren, wenn sie auf die Fresse hauen würde? Excuse my French, ja. Aber interessant ist ja, dass vor allem das Unbehagen ja darin besteht, da ist ein jüdischer Schüler, der zurückhaut. Der nicht irgendwie, der in dieser Widerständigkeit etwas darstellt, nämlich ich lasse mir nicht alles gefallen. Und ich bin sozusagen, und das knüpft natürlich an Bilder an. Das knüpft an Bilder an, die nicht aufzulösen sind, ne? Und die haben direkt was mit einer Vermittlung von Shoah zu tun. Also wie ist es zu diesen Leichenbergen gekommen? Ja? Und wann sprechen wir über Widerständigkeit? Wann sprechen wir, wer war im Widerstand? Ja, also sprechen wir gerne über die Deutschen im Widerstand, aber nicht gerne über die Juden im Widerstand und so weiter, ja. All diese Dinge kommen zusammen. Die sind so miteinander verwoben wie ein riesiges Wollknäuel. Man könnte das auf einer psychologischen Ebene deuten. Man könnte es auf einer historischen Ebene deuten, welche Geschichten nicht erzählt werden, warum uns diese Erzählung so fremd vorkommt, warum uns all diese Erzählungen so fremd vorkommen, ja? Wann ich mich sozusagen überidentifiziere mit einer Figur, und zwar bis ins Absurde hinein, Stichwort Anne Frank, ja? Und wann ich es sozusagen nicht mehr kann. Also warum gefällt uns die Erzählung der Anne Frank, von der es Hunderte und Tausende gab, ohne sie als Figur und als Repräsentationsfigur schmälern zu wollen? Aber warum herrscht so eine unglaubliche Glorifizierung, Ikonisierung um diese eine Person, während wir Hunderte, Tausende, Millionen anderer Geschichten nie wieder hören werden? Nie wieder, und es interessiert auch niemanden. Es interessiert niemanden, wer Teil dieser Gesellschaft war, wer vielleicht die Nachbarin meiner Großmutter war, wessen Geschichten ungemütlich sind, wessen Geschichten streitbar sind, wer eigentlich politische Positionen, soziale Bewegungen mitgeprägt hat. All das ist völlig verschütt. Aber wir haben die eine große Figur und es ist Anne Frank und das ist ein Mädchen, das Tagebuch geschrieben hat und ihre Sexualität entdeckt hat und so weiter. Und das sind natürlich, das sind Figuren, die bis in die Fetischisierung hinein, sogar im Unterricht, einfach mit einer Überidentifizierung überzogen werden, die dieser Figur auch nicht gerecht werden. Ja, und dann kommt sowas wie Mazel-Tov-Cocktail und dazwischen passiert eigentlich gar nichts. Ja, was mache ich denn jetzt damit? Ja, da ist ein jüdischer Junge mit einer Migrationsbiografie aus der ehemaligen Sowjetunion, der sagt aber, naja, mein Opa war in der Roten Armee. Und jetzt?
Ja, es ist so unglaublich spannend, was du gerade beschreibst, weil man ertappt sich ja beim Zuhören auch tatsächlich dabei, dass, und ich kann mich ja auch von gar nichts ausnehmen, ne? Das ist ja, ich kann mich entscheiden, sozusagen sicheres Terrain, was ich lesen kann, weil ich es gelernt habe zu lesen sozusagen, zu betreten und damit dann auch in die Interaktion im Unterricht beispielsweise zu gehen, ne? Wenn ich zum Beispiel mich mit Anne Frank auseinandersetze oder mit unterschiedlichen Widerstandsgruppen, die ja auch immer sehr bequem sind, wenn wir hier in Köln über die Edelweiß-Piraten sprechen zum Beispiel. Ne? Das sind ja so ganz typische Sachen, von denen man weiß, das funktioniert total gut. Und gleichzeitig ist es natürlich so wichtig zu erkennen, dass das alles, was mit Machtstrukturen zu tun hat, was ich speziell jetzt gelernt habe in meinem Studium, in meiner eigenen Schulzeit, in den ganzen Erzählungen sozusagen, die mich begleitet haben in meinem Leben und was ich dann jetzt ganz, ganz bewusst immer wieder konterkarieren muss, um das nicht exakt so weiterzugeben. Und wenn ich in Schulmaterialien im Geschichtsunterricht gucke, da ist von jüdischem Widerstand sehr, sehr selten die Rede. Und ich muss ganz, ganz tief graben, bis ich Material finde, um auch nur ansatzweise darauf hinweisen zu können, dass es natürlich ganz viel jüdischen Widerstand gegeben hat, der komplett anders funktioniert hat, der politisch motiviert gewesen ist und so weiter und so weiter. Und dann alle diese Facetten zeigen zu können, das wird mir aber nicht angeboten, sondern angeboten wird mir natürlich das, was wir alle schon kennen und was gefühlt seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in allen Schulbüchern steht. Das steht da immer noch. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die, also es ist eigentlich eher eine Rückschrittigkeit, es hat wenig mit Entwicklung zu tun, ein Festhalten an Erzählungen, die es so, so schwierig machen, dahin zu kommen, was du versuchst in diesem Essay mit allen AutorInnen eben zu zeigen. Ne? Also wir kämpfen da, glaube ich, gegen ja sehr starke Narrative immer wieder an. Und das ist wirklich, wirklich überhaupt nicht einfach.
Aber was du sagst, also weil ich das ja auch gerade eben schon gesagt habe, jüdische Menschen sind ja auch nicht frei davon. Wir werden ja nicht geboren und haben unsere gesamte Geschichte in uns, sondern auch uns ist ja dieser geschichtliche Zugang verwehrt worden. Und da kann ich dir an der Stelle nur sagen, ja, natürlich hat es hat in jedem Ghetto, es hat in jedem KZ in irgendeiner Form Widerstandsgruppen gegeben, auch gewaltsame Aufstände. Es gab Partisanengruppen und all diese Dinge, ja. Das sind natürlich auch ungemütliche Geschichten, weil Widerstand ist gewaltsam in der Regel. Und es ist eben nicht nur Hans und Sophie Scholl mit Flugblättern und so weiter, sondern es geht auch um gewaltsamen Widerstand. Und eben keine pazifistische Bewegung. Und ich habe mich an der Stelle zum Beispiel zum ersten Mal ertappt, dass ich gemerkt habe, was macht eigentlich dieses Widerständigkeitsbild mit mir, als ich zum ersten Mal Inglourious Basterds gesehen habe. Ich weiß noch, ich war damals mit einem guten Freund, der auch jüdisch ist, im Kino und ich bin total verstört rausgegangen. Er war euphorisch, er hat gesagt, wow, dieses Bild, Rache, jawohl. Ja, also es gab jetzt auch eine ganz tolle, von Max Scholle kuratierte Ausstellung zum Thema jüdische Rache im Jüdischen Museum in Frankfurt. Da spielt dieser Film Inglourious Basterds von Quentin Tarantino natürlich auch eine Rolle und ganz viele andere Bewegungen auch. Es gibt dazu auch ein Band, also die Ausstellung ist vorbei, aber man kann eben nach wie vor diesen Band dazu bestellen. Und das ist unglaublich, ja, was da alles drin ist. Was für interessante Geschichten. Und ich muss aber sagen, ich war damals 19 Jahre alt, ich bin aus dem Kino rausgegangen, ich war total verstört. Weil ich zuerst dachte ich, aber es war nicht so. Es war nicht so. Das war mein erstes Gefühl. Und wenn ich jetzt im Nachhinein auf mein Unbehagen diese Erzählung draufschaue, ist es, glaube ich, auch ein Unbehagen gewesen mit dieser Geschichte. Juden wehren sich. Und da geht es nicht nur um Juden, sondern Menschen wehren sich gegen Ungerechtigkeit. Menschen wehren sich dagegen, dass sie umgebracht werden. Und das hat damit zu tun, dass uns keine Erklärungsangebote gemacht werden, in denen Widerstand gegen genozidale Handlungen, gegen ideologische Vernichtungsfantasien, gegen Diskriminierung bestimmter Volksgruppen und Ausgrenzung in unserem Verständnis davon, wie sich Demokratie entwickelt, nicht in der Schule mitvermittelt wird. Und jetzt rede ich nicht davon, ich will das gar nicht jetzt so insofern einordnen, dass wir irgendwie Politik falsch lernen, weil im besten Fall sollte Politik immer friedlich ablaufen. Aber die Frage ist eben, was bedeutet es, wenn Gruppen insofern diskriminiert werden, als dass sie sozusagen keine andere Wahl mehr haben, als sich zu wehren. Das ist total schwierig, das zu vermitteln, aber es geht eben so weit, dass wir das noch nicht mal über unsere eigene Geschichte lernen. Und das ist etwas, das teilen wir natürlich, ja, weil es genau wie du sagst, diese Erzählungen in einem Schulkontext eigentlich nicht gibt, weil diese Geschichte ja irgendwann mal, die Geschichtsvermittlung ja irgendwann mal von jemandem gemacht wurde, in dem bestimmte Erzählungen in ein Narrativ, in dem es Erinnerungskultur und Versöhnung und jüdisches Leben in Deutschland heute ein wenig auch gibt, aber in dem sozusagen ein ganz großer Teil dieser Gewalt keine Rolle spielen darf. Und vor allem so weit entmenschlicht sein muss, als dass Juden eben namenlose Opfer sind, denen auch gedacht werden muss und so weiter und so fort. Aber denen eigentlich in der mangelnden Darstellung ihrer Widerständigkeit auch ein Teil ihrer Persönlichkeit und ein Teil ihrer Menschlichkeit weiterhin genommen wird.
Und zur Gegenwart hin ja irgendwie immer harmonisierend erzählt wird. Weil sonst müsste man ja den Status quo anders bewerten. Also und auch wenn, also das kritische Anschauen der Gegenwart ist natürlich bis zu einem gewissen Grad dann impliziert in diesem, guckt mal, das war damals und jetzt sind wir besser, wie bleiben wir besser? Also ich sage das jetzt bewusst so ein bisschen polemisch, ne? Weil wir wissen, dass es nicht so ist und trotzdem wird ja so Geschichte erstmal vermittelt. Also es ist ja mit einem Blick, in dem wir kritisch in die Geschichte schauen, aber die Verbindung zur Gegenwart nicht wirklich herstellen oder nur herstellen mit der Frage, naja, aber warum gibt es denn jetzt immer noch Nazis? Warum gibt es denn die AfD? Aber nicht mit Bezug zu der Tatsache, warum gibt es denn Antisemitismus beispielsweise in diesem Raum, in dieser Sekunde, in diesem Moment? Und das ist natürlich ungemütlich. Und wir wollen auch in einem Klassenraum oder in Bildungskontexten erstmal Harmonie. Wir wollen ja nicht Pluralität im Streit, was vielleicht eine Chance wäre, tatsächlich weiterzukommen, aber wofür natürlich didaktische Konzepte oder pädagogische Konzepte sehr viel schwieriger zu entwerfen sind. Denn was macht man damit? Ne? Das ist ja nicht das. Wir wollen ja ein Ergebnis. Wir wollen ja am Ende der Stunde eine Sicherung. Wir wollen, dass das dann da steht und wir sagen können, aha, und das ist jetzt die Konsequenz und das schreiben wir jetzt fest und damit haben wir alle was gelernt. Und da ist man ja bei ganz großen Fragen, wie überhaupt Didaktik, Pädagogik, was für ein Ziel soll das Ganze haben? Ne? Was ist letztlich das, was wir am Ende einer Unterrichtsreihe, einer Unterrichtsstunde und so weiter vermittelt haben wollen. Was ist Kompetenz? Was ist Haltung? Was ist Wissen? Ne, da sind wir ja in einem anderen Spannungsfeld direkt wieder unterwegs. Und das beschreibt es, finde ich, sehr, sehr exemplarisch, wenn wir darüber nachdenken, warum eigentlich diese Narrative so mächtig sind und in allen wirken.
Absolut.
Damit beschäftigt.
Und alle Fragen ja auch vor dem Hintergrund, dass wir in einer postmigrantischen Gesellschaft leben, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Dass alle diese Fragen, wenn die in einem Raum eröffnet werden, der mit so unterschiedlichen Geschichten gefüllt ist, mit so unterschiedlichen Erfahrungen, Wissensbeständen und Deutungshoheiten letztlich auch. Und wenn man diesen Streitraum kreieren wollen würde oder wirklich auch zulassen wollen würde, dann würde man ganz automatisch natürlich alle Deutungshoheiten, selbst wenn sie vielleicht so eine pädagogische Berechtigung hätten, wenn es um, weiß ich nicht, didaktische Reduzierung oder sowas geht, die könnten ja keinen Bestand haben. Sondern man müsste ja quasi auf alles auf Null setzen und auch einfach eine das hast du eben auch schon mal gesagt, dass man selber den Schritt auch als Lehrkraft zurücktritt und einfach sagt, so, ich bin hier jetzt auch eine Person von vielen und einfach auch erstmal Lernende. Was würde es ja bedeuten, eigentlich?
Absolut, absolut. Aber ich glaube, ich kann dir da wirklich nur zustimmen. Und genau das ist ja das, was ich auch eben meinte, ist dass auch diese, sozusagen auch die Verantwortung von jüdischen Personen in diesem öffentlichen Raum manchmal, also oder die Verantwortung mit der, oder die auf jüdische Personen im öffentlichen Raum manchmal geladen wird, eigentlich überhaupt nicht leistbar ist. Ne? Also wir werden sozusagen, wir jetzt als Personen, die in die Öffentlichkeit treten, die Bildungsarbeit machen, kulturelle Erzeugnisse, Bücher schreiben, Filme machen, Late-Night-Shows, Radiobeiträge, Podcasts,
Racheausstellungen,
was auch immer es ist. Racheausstellungen, ja, also ne, unterschiedlichstes werden weil wir ja auch so wenige sind, das muss man ja auch mal sagen, mit einer Verantwortung beladen, dass wir plötzlich alles leisten können müssen. Genau das, wir müssen eine Haltung zeigen, die auch in einer postmigrantischen Gesellschaft alle Perspektiven mit einbezieht, damit wir auch als Teil dieser diversen Gesellschaft verstanden werden und nicht nur unser eigenes Süppchen kochen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wir müssen selbst als betroffene Personen auch immer scannen, dass wir uns nie in einem antisemitismusfreien Raum befinden. Nie, nirgendwo, nicht im akademischen Raum, nicht in höchsten politischen Gremien, nirgendwo. Jeder Raum ist potenziell, ist in Wahrheit, es gibt wirklich zu jedem Raum gibt es Situationen, in denen jüdische Personen betroffen sind von einer antisemitischen Situation. So. Also wir als Personen können uns natürlich auch nicht ausnehmen. Auch das kommt in dem Buch immer wieder vor. Und gleichzeitig, also ne, Haltung, dann genau dieses, das eigene Betroffensein, die Kompetenz in Bezug auf alles, die immer abgerufen wird. Ja, also, oh, jüdische Person da, jenseits von dieser ständigen Aufladung von, sag mal was zum Nahostkonflikt, ist dir überhaupt schon mal Antisemitismus begegnet und kannst du uns was über die Shoah sagen? Selbst wenn es nicht so extrem ist, dann ist es trotzdem, erleben auch jüdische Personen die Verantwortung in sich selbst, sagen, okay, ich weiß, ich bin hier jetzt sogar in einem sensibilisierten Raum möglicherweise die erste jüdische Person, mit der Menschen in Kontakt kommen. Ich weiß, ich bin eine gewisse Repräsentanz. Ich weiß, ich bin eine Person von 200.000 jüdisch gelesenen Menschen oder sich selbst als jüdisch bezeichnenden Menschen in Deutschland, von denen sich nicht alle outen, nicht alle Deutsch sprechen oder wirklich viele nicht Deutsch sprechen, weil sie in einem höheren Alter migriert sind, klassische Migrationsbiografie und somit nicht ein Teil eines gesellschaftlichen Raumes sind, in dem sie sich ständig mit dem Jüdischsein und anderen Dingen auseinandersetzen können, weil die Sprachbarriere besteht. Ich bin also der Teil einer ganz kleinen Gruppe, von der nochmal wiederum nur ein kleinerer Teil überhaupt in diesen Diskurs treten kann. Und dann muss ich mir noch überlegen, ob ich das überhaupt selber will. Ob ich bereit dafür bin, ob ich die Ressourcen dafür habe, ob ich die Sprache, damit meine ich nicht nur das Deutsch, sondern auch die intellektuelle, die kapazitäre Sprache dafür habe, um Dinge beschreiben zu können. Habe ich überhaupt die Lust dazu, in diesen Interaktionsraum treten zu müssen, wenn ich nicht weiß, wer mein Gegenüber ist? Und all diese Dinge, damit sind jüdische Personen ja auch ständig quasi befasst, wenn sie in Räumen sind. Sogar, wenn sie sich professionell dafür entschieden haben. Und das sind ja Dinge, die sozusagen auch dieses Spannungsfeld mitprägen. Ja, all diese Ebenen immer quasi mit einzulesen. Ich habe dieses Verantwortungsbewusstsein. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich eine hinreichende Kompetenz dafür habe. Ich werde aber trotzdem irgendwie für alles adressiert. Und ich fühle mich nicht immer sicher in einem Raum. Und dazu kommt, dass das Thema Jude sein in Deutschland aufgeladen ist wie nichts anderes. Aber das, was zum Beispiel dieses Buch auch leisten sollte, ist eben zu sagen, wir sind keine isolierte Gruppe in dem Sinne, sondern unsere Perspektiven treffen auch auf einem intersektionalen Prisma auf ganz viele andere Erfahrungen, hängen mit ganz vielen anderen Erfahrungen zusammen. Wir treffen uns mit unseren Migrationsbiografien, mit anderen Gruppen. Wir treffen uns mit einer bestimmten Wahrnehmung von Dingen, mit bestimmten Gruppen, mit anderen Gruppen. Es ist sozusagen, es gibt nicht dieses eine und dann das andere. Es gibt es eben in bestimmten Situationen. Gibt es Dinge, die mich in meiner Erfahrung jüdisch zu sein von euch trennen. Aber in unserer Erfahrung Frauen zu sein in dieser Gesellschaft, kommen wir zusammen. Und diese Dinge interagieren ja immer miteinander. Und auch das sollte eben das Buch leisten, aber auch so ein, und gleichzeitig eben jenseits dieses intersektionalen Prismas eben schon auch nochmal klar machen, es gibt bestimmte Dinge, von denen können sich jüdische Personen in Deutschland nicht lösen. Oder sie werden nicht davon gelöst oder sie möchten sich davon lösen, aber es ist eben wahnsinnig schwer.
Ich musste jetzt gerade an so eine Frage denken, die uns auch, also nicht jetzt uns spezifisch, aber die auch Karim Feraidouni im Podcast mal gestellt hat, die da, glaube ich, sehr gut reinpasst, dass zu der diskriminierungskritischen Arbeit in Gänze auch natürlich immer die Frage gehört, was macht der Ismus XY eigentlich mit mir, auch wenn ich nicht betroffen bin. Also da wirklich zu überlegen, warum stört mich jetzt irgendwas nicht? Warum habe ich irgendwie kein Bauchgefühl zu einer bestimmten Situation? Und dass das in diese Arbeit genauso mit einfließen muss, wie die Tatsache, hier stört mich was und ich nehme das wahr. Und ich glaube, man kann das ganz gut auch, also der Begriff Allyship, Verbündete sein, da kann man immer wieder irgendwie drüber streiten, was da eigentlich das richtige Wort ist. Auch das Spannungsfeld zu Paternalismus, wer spricht wann, all diese Dinge mitzudenken. Es ist kompliziert, aber ich glaube, das ist immer wieder was man zum Beispiel als Frau ganz oft wahrnimmt, wenn es irgendwie, und das ist vielleicht ein Beispiel, wo es einfach mehr Betroffene gibt, die zuhören und das nachvollziehen können, dass man selber das Bedürfnis hat, sich zu wehren, selber das Bedürfnis hat zu sagen, ich muss jetzt was sagen. Und warum hat das Bedürfnis nicht der Mann, der neben einem sitzt, ne? Also warum kommt es immer nur aus dem Inneren heraus von Betroffenen? Und das ist ja der Punkt, wo wir irgendwie diese Frage erstmal stellen müssen, um zu verstehen, diese Machtstrukturen will ich auch nicht, auch in Bezug auf Ismen, die mich selber vielleicht nicht betreffen oder nicht vornehmlich betreffen oder nachgeordnet betreffen auf einer systemischen, strukturellen, gesellschaftlichen Ebene. Und ich glaube, das ist gerade in Bezug auf Antisemitismus was sehr oft auch in intersektionalen Diskursen, und das ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Aufsatz es ist, da ist es ja auch nochmal Thema, oder beim Buch Goi-Normativität, es ist auch ein großes Thema, ne, dass gerade Antisemitismus in diesen Diskursen immer wieder untergeht und immer wieder auch nicht so direkt wahr in der Komplexität, in der Kontinuität, in den Ausformungen, nicht so schnell oder anders wahrgenommen wird oder vielleicht auch bewusst aufgrund der Internalisierung beiseite geschoben wird. Und ich glaube, das ist auch nochmal was in dem Sammelband sehr deutlich wird. Ich weiß, du weißt besser, in welchem Text es stand, weil ich jetzt nicht genau weiß, wer darüber geschrieben hat bei euch.
Ja, es ist tatsächlich der Text von Shahzad Osterer. Genau, der heißt Selektive Solidaritäten. Und der beschreibt es sehr prägnant, also an welcher Stelle wirklich einfach auch genau in diesen Diskursen und progressiven Kontexten Leerstellen stattfinden. Und es ist einfach wahnsinnig schmerzhaft und auch schwierig, es zu benennen, weil es immer bedeutet, dass man sozusagen eine Leerstelle in einer anderen Gruppe sichtbar macht, die auch marginalisiert ist und auch von einem Ismus betroffen ist. Und das sozusagen in einem dominanzgesellschaftlichen Setting zu verhandeln, bedeutet auch immer, dass Gruppen gegeneinander ausgespielt werden könnten. Und das ist super schwierig. Und das ist, das Problem ist aber, du hast gerade was ganz Richtiges gesagt, warum findet eigentlich sozusagen das Bedürfnis, sich zu wehren, immer erstmal in der eigenen Gruppe statt, wenn ich jetzt gerade über dieses, also ne, auch über das Frausein nachdenke und etwas, was sozusagen in der Erfahrung als jüdische Person auch ähnlich ist, und das ist, diese Erfahrung machen ja auch Personen, die von Rassismus oder von Ableismus betroffen sind, bevor sozusagen der Impuls kommt, sich wehren zu wollen, entsteht ja häufig auch so dieses Gefühl, bilde ich mir das nur ein? Bin ich jetzt sozusagen die paranoide Person, die überempfindlich ist, die Person, die da vielleicht was überinterpretiert hat oder vielleicht auf Basis der eigenen Biografie das vielleicht nochmal ein bisschen sensibler wahrnimmt, ja? Also bevor sozusagen der Impuls kommt, sich wehren zu wollen, kommt erstmal ja ganz häufig dieses Gefühl, es macht was mit mir, es ist aber diffus. Ich spüre, dass es etwas mit mir macht. Ich spüre, dass es ein Unbehagen in mir auslöst. Ich spüre, dass andere Leute das nicht so wahrnehmen. Und ich spüre vielleicht auch, dass auch wenn ich sozusagen die Person darauf anspreche, sie einen Hebel wählen wird, das von sich abzuwehren. Und das ist etwas... ne, daraus ist ja zum Beispiel in feministischen Diskursen dieser Mansplaining-Begriff zum Beispiel entstanden, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, das war ja genau, so ist das ja ursprünglich auch ganz häufig beschrieben worden, dass Frauen nicht wissen, ob das jetzt nur daran liegt, dass sie es vielleicht wirklich nicht besser wissen, oder ob das Struktur hat. Und das Interessante ist, und deshalb ist zum Beispiel auch genau wie du sagst, dieses Buch Gollnormativität so unglaublich wichtig. Diese Mechanismen haben in Bezug auf antisemitische Diskriminierung auch in progressiven Kontexten Struktur. Aber wir haben noch keine Sprache dafür. Weil sie auch in einem deutschen Kontext aus ganz bestimmten Mechanismen heraus entstehen. Wir haben keine Sprache dafür, weil es keine Kontinuität dieser Geschichte gibt. Anders als zum Beispiel in der schwarzen Community in den USA. Auch die afrodeutsche Community hat nicht die gleichen Kontinuitäten wie in den USA, kann sich natürlich bestimmter Begriffe bedienen, aber lebt und erlebt auch in einem postnationalsozialistischen Deutschland und in einem anders postkolonialen als beispielsweise in der Gesellschaft, in der sozusagen die USA, in den USA Machtstrukturen entstanden ist und Diskriminierung gegenüber schwarzen Menschen. Aber die Sprache, um die Systematik hinter antisemitischen Situationen auch in progressiven Kontexten beschreiben zu können, erklären zu können und auch darauf hinweisen zu können, damit es eben nicht nur meine eigene Paranoia, meine eigene Übersensibilität oder mein Mangel an rassismuskritischem Denken, das ist nämlich auch etwas, was ganz häufig passiert. Nein, du verstehst einfach nicht genug über unsere Community. Also sozusagen, es ist genau so ein bisschen so dieser Derailing-Gedanke, den ihr auch vorhin angesprochen hattet. Deshalb fällt es so schwer, das zu benennen. Also es ist manchmal sogar unmöglich, es zu benennen. Ja, oder gut, aber du als nicht schwarze Person oder du als weiße gelesene Person, auch wenn die Person nicht weiß gelesen wird in der deutschen Gesellschaft, ja, das sind unglaublich schmerzhafte Erfahrungen. Und an der Stelle gerät auch ein Allyship ganz häufig an seine Grenzen, weil in dem Moment sozusagen auch in Deutschland jüdische Personen ihre eigene Position sozusagen in diesen Situationen einerseits verlassen müssen und gleichzeitig aber das Gefühl haben, dass keine Position für sie bleibt, gewissermaßen. Also sie müssen ein Ally werden, ohne dass sozusagen die Notwendigkeit des Allyships jüdischer Personen gegenüber nicht nur in ihrer jüdischen Erfahrung, sondern in den vielen anderen auch mit eingelesen wird.
Ja,
sehr kompliziert.
Es ist kompliziert, aber genau für diese Dinge brauchen wir ja Räume, um auch in Bezug auf Bildungsarbeit darüber zu sprechen. Denn viele Verkürzungen führen ja zu der derzeitigen oder haben zu der derzeitigen Situation und damit ja auch letztlich Bildung, und damit meine ich nicht nur Wissen, sondern auch Haltungslücken quasi geführt. Und das ist was wir sehen. Und das, um da vielleicht nochmal auf den Film zurückzukommen, da werden ja auch sehr plakativ die Zahlen einem entgegengeworfen. Und es wird gesagt, das sind die Zahlen. Das ist das, was SchülerInnen, uns das jetzt mal offen, damit alle den Film gucken, ne? Das ist das, was SchülerInnen in Deutschland denken, wissen oder eben auch nicht wissen, wenn sie durch das deutsche Bildungssystem gegangen sind. Und da sieht man ja ganz klar, naja, wir können uns ja nicht einbilden, dass es funktioniert, wenn das die Studienergebnisse sind. Und da muss man ja ran. Also, oder wir wollen halt nicht ran und bleiben System erhalten und akzeptieren die Ismen, die da sind. Und dann ist ja die Frage, wie viel Doppelmoral und wie viel Ehrlichkeit steckt dann in, natürlich, sonst würden wir auch diesen Podcast nicht machen, in unseren strukturell weiterhin diskriminierenden Systemen, und wie ernst nehmen wir die Auseinandersetzung damit? Oder reichen uns dann doch die Banner mit bunten Händen und Vielfalt? Um es mal so stehen zu lassen.
Ja, genau. Die Banner mit den bunten Händen und Vielfalt. Es braucht tatsächlich ein bisschen mehr als das. Das wissen wir natürlich mittlerweile. Auch wenn es gut gemeint ist, ja? Das ist ja nicht die Frage.
Absolut. Vielleicht, bevor wir zu unserer Hausaufgabe kommen, wir haben jetzt sehr viel, sehr schnell geredet, glaube ich. Aber vielleicht hast du ja Lust, weil du es am Anfang erwähnt hast, aus deinem Vorwort noch einen kleinen Spoiler quasi zum Schluss zu lesen, sodass man auch noch mal ein bisschen Eindruck vom Buch bekommt. Ich hoffe, die Antwort ist jetzt ja.
So. Die Antwort ist ja. Ich habe schon so ein gemacht, aber da war ich noch auf stumm geschaltet. Ich gucke mal, was insbesondere für die, für eure oder für unsere Hörerinnenschaft ein schöner Teil wäre. Ich habe hier nämlich jetzt gerade, weil ich ja zu Besuch bei jemandem bin, der erfreulicherweise mein Buch hat, nicht mein markiertes Exemplar bei mir. Deswegen muss ich jetzt kurz ein bisschen gucken. Also ich möchte gerne etwas lesen, was zum Titel passt, nämlich Sicher sind wir nicht geblieben. Es geht in diesem Buch auch an ganz vielen Stellen um das Thema Sicherheit. Und da würde ich ganz gerne einen Teil lesen, der dieses Thema Sicherheit in meiner eigenen Erfahrung sozusagen auch ein bisschen wiedergibt. Nämlich die Frage danach, was eigentlich ein sicherer Raum für jüdische Menschen ist. Und auch die Frage danach, wie sozusagen diese sicheren Räume auch von außen wahrgenommen werden. Also in diesem Teil steckt ein bisschen was drin, ohne zu viel vorwegzunehmen. Mein Text ist in vier Abschnitte geteilt und einer davon heißt Orte suchen. Aus dem lese ich jetzt. Ich stehe auf einer Nachhaltigkeitskonferenz im Bundeskanzleramt. Vor mir steht eine Frau, auf ihrem Schild ein Doktortitel, ihr Name und ihr Aussehen erzählen Geschichten, die ich noch nicht kenne, und ich bin beeindruckt davon, wie gut sie Smalltalken kann. Sie schafft es, all diesen Menschen, die sie noch nie getroffen hat, Fragen zu stellen, die das Gespräch am Laufen halten. Sie habe ja auch lange in Frankfurt gelebt, sagt sie zu mir, schön sei es dort. Den jüdischen Kindergarten im Bankenviertel, den hat sie besonders in Erinnerung. Ja genau, da wo die Polizei immer davor steht. Und das Erste, was mir in den Kopf schießt, ist ein bekannter Song von Frankfurter Rapper Haftbefehl, 069. Ja, mit den Assoziationsketten ist es so eine Sache. Es gibt Bilder, die prägen sich im Laufe unseres Lebens ein. Vor allem, wenn uns kein Gegenangebot gemacht wird. Die Frau, die so guten Smalltalk macht, ist völlig verblüfft, als ich ihr sage, dass auch ich da zur Schule gegangen bin. In den Kindergarten und die Schule im Bankenviertel, wo die Polizei vor der Tür steht. Was dachte sie, dass aus dem Kindergarten im Bankenviertel, wo immer die Polizei steht, keine normalen Menschen rauskommen? Ich stehe im Kanzleramt und stelle fest, dass ich erfolgreich verdränge, wie scheiße wir von außen wahrgenommen werden, weil es so unangenehm ist. Und es passt auch einfach nicht zu meinen Bildern. Diese konstruierte und abstrakte Projektion interagiert mit dem, was uns als Menschen zugeschrieben wird. Das meinen wir, wenn wir sagen, wir wollen kein lebendes Mahnmal sein. Wenn wir sagen, hier hat ein Leben ohne Filter stattgefunden. Wenn wir sagen, wir wollen nicht ständig über die Shoah, über den Nahostkonflikt und über Antisemitismus sprechen. Wir meinen auch, dass wir dazu gezwungen werden, diese Themen an unsicheren Orten auszuhandeln. Wir meinen damit, dass wir wie ein öffentliches Gut behandelt werden, dass mit uns auf eine bestimmte Art und Weise gesprochen wird. Wir meinen damit, wie wir gezeigt werden, dass Menschen den Blick auf uns nicht von dem Bild lösen können, mit dem sie sozialisiert wurden. Einem Bild, das nicht menschlich ist, nicht sinnlich, nicht ambivalent. Wir selbst halten die Bilder, die mit uns assoziiert werden, schwer aus. Wir wollen sie abwehren. Wir selbst können manchmal nicht gleich sehen, welche Bilder sich den Menschen in den Kopf schieben, sobald sie wissen, dass wir jüdisch sind. Ich assoziiere mit meiner Kindheit und Jugend in jüdischen Räumen viel. Das Bankenviertel ist es nicht. Ich assoziiere mit den Räumen, in denen ich aufgewachsen bin, zuallererst Sicherheit, und zwar im unterschiedlichsten Sinne. Und dass diese Sicherheit mit dem Jüdischsein zusammenhängt, war mir klar, seitdem ich mich erinnern kann. Sicherheit bedeutete, bestimmte Dinge nicht aushandeln zu müssen. Sicherheit bedeutete, in diesen Räumen die Norm zu sein, nicht die Abweichung. Sicherheit war eine Notwendigkeit, keine Einschränkung. Sicherheit bedeutete, geschützt zu sein, nicht geschlossen. Sicherheit bedeutete, mehr als das sein zu können, was andere in einem lesen. Sicherheit bedeutete, nicht ständig nachdenken zu müssen. Sicherheit bedeutete, sich nicht zu schämen für das, was man ist. Sicherheit bedeutete, zu lernen, was Gefahr ist.
Wir haben das in der letzten Folge schon mal gesagt, wenn jemand im Podcast liest, dann hat man immer das Gefühl, jetzt müsste es Applaus geben. Vielleicht brauchen wir irgendwie noch so
ein
kleines Snippet.
Ja, so ein Ding, das wir dann einfach reinpacken. Genau. Auch, weil ich glaube, der Applaus von uns beiden ist so ein bisschen, so ein bisschen sehr leise. Vielen Dank.
Danke, dass du das gelesen hast.
Super gerne.
Ja.
An diese Stelle.
Dann
müssen wir jetzt Schluss machen. Ich würde gerne noch eine Stunde.
Sie spricht auch für sich selbst.
Genau. Ja.
Aber die Hausaufgabe dürfen wir nicht vergessen.
Nee, die dürfen wir nicht vergessen.
Wir haben dich ja schon vorgewarnt.
Genau.
In die Rolle einer Lehrerin schlüpfen musst oder darfst.
Darfst, würde ich sagen, ja.
Und allen Zuhörenden eine Hausaufgabe, einen Anstoß, eine Frage oder was auch immer mit auf den Weg geben darfst nach diesem Gespräch.
Ich hatte mir was ganz anderes überlegt. Aber eine Hausaufgabe, die sicherlich eine schwierige wäre einen Text zum Thema Widerständigkeit zu schreiben.
Wir sitzen hier nur mit einem alles klar
ja.
Gesicht.
Mhm. Wow. Mhm.
Wir freuen uns auf die Einsendungen, genau. Die besten Texte.
Wir leiten das natürlich alles an dich weiter.
Ich bin sehr gespannt.
Schreibwettbewerb, kleine Pause.
Genau.
Geht in Runde 1.
Genau.
Ja.
Vielen Dank, tolle Hausaufgabe.
Ja, finde ich auch cool.
Ich bin gespannt, ob wir da
voll
irgendwas hören. Und natürlich, ob wir es selber auf die Reihe bekommen.
Ja.
Wer weiß.
Mal gucken.
Könnte auch ein Gedicht sein, ist ganz egal. Die Form ist egal.
Ja. Okay.
Toll.
Yes.
Ja, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Für das sehr interessante, intensive Gespräch mit London.
Nur ausnahmsweise. Es hat mir aber auch total Spaß gemacht mit euch.
Und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart.
Bis zum nächsten
Danke
Mal.
Danke euch für die Einladung. Ciao.
Ciao. Ciao.